Deutschlandfunk. Der Tag.
Musik hat ein Telefon, auch ich hab ihre Nummer schon. Und 32, 16, 8 herrscht Konjunktur die ganze Nacht. Und draußen im Hotel d'Amour langweilen sich die Damen nur, weil jeder Ding die Sehnsucht quält. Ganz einfach Roses Nummer.
Damals hieß sie Rosi, heute Laila. Huren in Songtexten der Popkultur, das hat eine lange Tradition. 1981 landete Skandal im Sperrbezirk von der Spider-Murphy-Gang auf Platz 1 in Deutschland. Und aktuell steht eben Laila an der Spitze, ein Party- und Sauflied voller Sexismus im Text. Ist das nun Kunst, Kunstfreiheit, wie unter anderem Bundesjustizminister Marco Buschmann von der FDP meint, oder ist das frauenfeindlicher Schund? Zwei Städte, Würzburg und Düsseldorf, haben entschieden, dass Laila auf ihren Volksfesten in diesen Tagen nicht gespielt werden darf. Kann man übertrieben finden, aber muss man deswegen gleich von Sexismuskeule und Kulturpolizei sprechen? Das frage ich gleich die Schriftstellerin und Kolumnistin Jagoda Marinic. Zuvor schalten wir nach Jeddah in Saudi-Arabien. Von dort berichtet uns ARD-Korrespondentin Katrin Brandt, warum US-Präsident Joe Biden die Saudis jetzt mit einem Staatsbesuch ehrt. Also ein Land, das noch bis vor kurzem in den USA als Schmuddelkind ohne Menschenrechte galt. Ich bin Barbara Schmidt-Mantern. Moin. Anderthalb Jahre hat sich Joe Biden Zeit gelassen. Jetzt bereist er zum ersten Mal seit seinem Amtsantritt den Nahen Osten. Knapp zwei Tage war der US-Präsident zunächst in Israel und in den Palästinensergebieten zu Gast. Nun ist an diesem Freitag Saudi-Arabien seine nächste und letzte Station auf dieser Reise. Eine Visite, die zu Hause in den USA sehr umstritten ist. Aber Joe Biden muss was tun. Sei es gegen die Energiekrise infolge des Ukraine-Krieges oder gegen den Erzfeind Iran, gegen den Washington so eine Art NATO im Nahen Osten aufbauen will. Eine große Allianz gegen Teheran. Für uns begleitet Katrin Brandt diese Reise, ARD-Korrespondentin, eigentlich in Washington und jetzt eben unterwegs. Katrin, wo erreichen wir dich?
Ich sitze in einem sehr plüschigen Pressesaal in einem Hotel in Jeddah, Saudi-Arabien, wo ich heute Vormittag angekommen bin. Von Jerusalem aus kommend mit einem Flugzeug. Das war so eine kleine Sensation, denn heute erst hat die Biden-Regierung bekannt gegeben, dass Saudi-Arabien nach langen, langen Verhandlungen seinen Luftraum freigibt und man tatsächlich von Israel aus direkt hierher fliegen kann, beziehungsweise von Israel aus über Saudi-Arabien hinweg fliegen kann. Das spart eine Menge an Zeit, wenn man von Israel aus losfliegt. Das ist also ganz toll. Und Joe Biden fliegt dann als erster US-Präsident diese Strecke. Also lauter Firsts, wie die Amerikaner immer so gerne sagen.
Und das ist ein Riesenerfolg, den er da auf dieser Reise jetzt schon eingeheimst hat.
Ja, das kann man so sagen. Also sein erster großer Erfolg war, dass er in Israel quasi in Zuneigung gebadet hat. Das war so ein richtiger Wellnessaufenthalt für ihn. So viel Liebe erfährt er zu Hause nicht. Weder von seinen Wählern noch von seinen eigenen Parteifreunden und von den Republikanern schon gar nicht. Aber der amtierende Regierungschef Lapid und Präsident Herzog haben ihn also als guten Freund bezeichnet, als Bruder Josef. Und es war wirklich ein warmes Bad. Selbst Netanjahu, von dem man weiß, dass er ihn nicht leiden kann, und umgekehrt, hat ihm lange die Hand geschüttelt. Also es war, was den Teil angeht, ganz prima. Und jetzt eben noch diesen Erfolg verkünden zu können, etwas, das den Israelis wichtig ist, das war bis jetzt ein wunderbarer Tag für Joe Biden.
So, nun bleibt ja die Frage, ob das so wunderbar bleibt, denn ab jetzt Saudi-Arabien, du bist in Jeddah, du hast es eben schon gesagt, und das ist eine heikle Visite, die da ansteht. Was steht auf dem Programm in Saudi-Arabien jetzt?
Also der wichtige Teil wird heute am Freitag tatsächlich schon passieren, der Teil, auf den zumindest die Medien mit großem Interesse gucken. Er wird nämlich, wenn er dann angekommen ist, sich mit König Salman treffen. Wir reden ja immer von dem Kronprinzen, aber tatsächlich ist ja König Salman der Mann an der Spitze. Und dann anschließend wird der Präsident und sein Team an einer Arbeitssitzung von Kronprinz Mohammed bin Salman und seinen Ministern teilnehmen. So, und da kann das eben sein, dass dieses Foto entsteht, was MBS, wie ihn alle nennen, gerne hätte und was Joe Biden gerne vermeiden möchte, der Handschlag zwischen dem amerikanischen Präsidenten und jemandem, den er bis vor kurzem noch zum Außenseiter machen wollte.
Also Mohammed bin Salman, MBS, bisher so eine Art Schmuddelkind in Washington. Sortieren wir das nochmal ein bisschen. Was wollen die beiden gegenseitig voneinander? Fangen wir mit Joe Biden an. Was will der von den Saudis?
Na, die Amerikaner haben eine lange Beziehung zu Saudi-Arabien. Seit 80 Jahren machen sie miteinander Geschäfte. Die Amerikaner verkaufen Waffen, die Saudis verkaufen Öl. Der eine bekommt Sicherheit und der andere bekommt Energie. Das hat ganz gut funktioniert mit Auf und Abs. So, jetzt hat Joe Biden massiv Druck, weil ihm zu Hause die Benzinpreise um die Ohren fliegen und die Amerikanerinnen und Amerikaner ihm die Schuld daran geben und ihn bei den Wahlen mutmaßlich dafür bestrafen werden. Joe Biden braucht irgendjemanden, der viel Öl auf den Markt wirft, damit in den USA die Benzinpreise runtergehen. Und das sollen die Saudis bitte liefern, beziehungsweise die Saudis und ihre Nachbarn hier in der Golfregion. Morgen ist ja das Treffen des Golfkooperationsrates, wo viele Regierungschefs hier aus der Gegend sind. Und ich weiß nicht, ob sie ihm den Gefallen tun werden, ihm eine Fördermenge mit nach Hause zu geben. Mal gucken, das wird sicherlich interessant.
Und die Saudis, die schlagen ein mit der Hand und sagen, okay, wollt ihr mehr Öl, ihr Amerikaner, dann bekommt ihr das oder stellen sie dafür auch eigene Bedingungen?
Auch das ist eine wichtige Frage. Die Saudis haben natürlich Interesse dran. Sie gehören zur OPEC, OPEC Plus, und wollen eher keine bilateralen Verabredungen treffen, sondern eben im Verbund mit der OPEC entscheiden, was die Ölpreise angeht. Was der Kronprinz gut gebrauchen kann, ist, du hast ja auch schon angedeutet, ein bisschen mehr gute Presse. Seit dem Mord an dem Journalisten Jamal Khashoggi ist er ein Ausgestoßener. Viele haben sich von ihm zurückgezogen, die früher Geschäfte mit ihm gemacht haben, dass da ein politischer Gegner brutalst ermordet wird und so zerstückelt wird, dass man die Leiche nicht finden kann. Jemand, der den Mund gegen ihn aufgemacht hat, das ist etwas, was ganz schlecht für das Image dieses jungen, aufstrebenden Herrschers war. Er versucht mit Macht, sein Image zu verbessern. Wir haben hier in den USA auch eine große Krise im Golfsport, weil mit saudischem Geld eine zweite Golfliga zum Beispiel gerade aufgebaut wird und mit sehr, sehr viel Geld versucht wird, Golfsportler abzuwerben und etwas sozusagen für das Image zu tun. Sportswashing nennt man das in den USA. Also sie versuchen es auf unterschiedlichen Fronten und einen Besuch des US-Präsidenten trägt natürlich dazu bei, das Ansehen eines jungen, aufstrebenden Regenten zu verschönern, sagen wir mal.
Also wenn ich das so ein bisschen bis hierhin zusammenfasse, dann ist da ein US-Präsident, der unter Druck steht, innenpolitisch, auch wegen der hohen Energiepreise im eigenen Land. Und der muss jetzt, ich drück's mal ein bisschen drastischer aus, den Kotau machen vor den Saudis, die in puncto Menschenrechte eigentlich viel Kritik auf sich ziehen.
Ja, es gibt Leute in Washington, die sagen, man könnte es auch als Realpolitik bezeichnen. Denn natürlich muss ein Regierungschef wie Joe Biden, ein Präsident, der das Interesse seines Volkes, seines Landes vertritt, auch mal solche Sachen dann irgendwann mal für erledigt erklären, um es mal brutal auszudrücken. Und weitergehen, weitermachen in seinem Programm. Das ist Realpolitik und viele meinen, das ist jetzt Zeit dazu.
Nun haben wir hier in Europa, in Deutschland, eine Riesendebatte um die Energiesicherheit, um die Frage, wann dreht Putin das Gas endgültig ab, beziehungsweise dreht er es wieder an. Ist das in den USA ähnlich, dass Joe Biden da auch so massiv unter Druck steht, dass man sagt, okay, dann sind wir auch einverstanden, wenn wir jetzt auf Saudi-Arabien wieder zugehen? Oder wie wird das in den USA diskutiert, diese Reise?
Naja, die USA haben eine ganz andere klimapolitische Diskussion oder energiepolitische Diskussion. Das hängt ja in unserer Wahrnehmung zumindest alles zusammen. Während Deutschland sagt, okay, wir machen jetzt grundsätzlich erneuerbare Energien erst recht, sagen die Amerikaner, wir müssen mehr bohren, wir müssen mehr Öl fordern, wir müssen unabhängig werden. Und genau das ist der Vorwurf, den zum Beispiel Republikaner an Joe Biden erheben. Sie sagen zu ihm, Moment mal, Sie fahren jetzt nach Saudi-Arabien und wollen, dass die uns mehr Öl liefern. Wie wäre es denn damit, wenn wir zu Hause mal mehr Öl bohren würden? Sie werfen ihm vor, dass er bürokratische Hürden errichtet und verhindert auf die Art und Weise, dass in Amerika mehr von den Ölreserven genutzt wird und von den Gasreserven. Stichwort Fracking ist ja ein wichtiges Thema in den USA. Das ist alles viel komplizierter und komplexer. Das kann man nicht auf diese eine Forderung reduzieren. Aber es ist der Vorwurf, auf den die ganze Diskussion beiden gegenüber verkürzt wird.
Ein Kollege der Süddeutschen hat in dieser Woche geschrieben und ist auf der Liste der Schurken, der Schurkenliste von Joe Biden, Wladimir Putin ganz nach oben gerutscht. Und dafür rutscht ein bisheriges Schmuddelkind, nämlich der saudische Prinz, weiter nach unten. Ist das so die Zusammenfassung dessen, was du gerade beschrieben hast?
Da ist was dran, wobei natürlich die Geschichte auch da nochmal interessante Wendungen hat. Denn die Saudis tatsächlich, die ja jetzt im Sommer, ich kann das bestätigen, es sind draußen ungefähr 40 Grad, besonders viel Energie brauchen, kaufen in Russland billiges Öl, heizen damit oder kühlen damit, erzeugen damit Energie und verkaufen ihre eigenen Rohstoffe dann an die Welt. Also sie sichern ihre Exporte dadurch, dass sie russisches Öl importieren. Also wohin auch immer Joe Biden kommt, Russland ist schon irgendwie da gewesen.
Katrin, lass uns zum Schluss noch mal über deine Arbeitsbedingungen sprechen. Du bist da jetzt so eine Art Embedded-Journalistin im Tross des US-Präsidenten. Wie nah kannst du überhaupt ran?
Nicht so. Also wir sind tatsächlich in unserem Pressecharterflieger dem Präsidenten immer vorausgeflogen, weil wir ja auch noch arbeiten müssen. Wir müssen ja das, was wir sehen, auch verarbeiten. Aber zu diesen Terminen des Präsidenten zu gehen, wenn sie dann überhaupt öffentlich sind, ist wahnsinnig aufwendig wegen der hohen Sicherheitsvorkehrungen. Also die Leute, die nur bei seiner Ankunft auf dem Flughafen Ben-Gurion in Israel dabei sein wollten, hatten einen 8-Stunden-Tag aus einem Statement, das hinterher, vielleicht 12 Minuten lang war. Also man muss früh irgendwo sein, lange rumstehen, guckt dann von ferne auf den Präsidenten und braucht dann lange, um wieder zurückzukommen. Also es wird tatsächlich viel aus der Ferne auch gearbeitet. Mal gucken, ob es noch jetzt Gelegenheiten gibt, wo wir ein bisschen näher rankommen. Aber das Problem bei dieser Reise war natürlich eben, wie kommt man von Israel nach Saudi-Arabien? Die Visafrage war eine komplizierte. Und allein deswegen haben die Journalisten sich hier zusammengetan und sind gemeinsam hier runtergeflogen.
Katrin Brandt in Jeddah, für uns dabei beim Besuch des US-Präsidenten in Saudi-Arabien. Danke für deine Eindrücke und deine Schilderung. Gute Rückreise nach Washington D.C.
Danke, gerne.
Die Stadt Würzburg hat das Abspielen des Partysongs Laila auf dem Kiliani-Volksfest untersagt und auf der Düsseldorfer Kirmes haben die Schützen das Lied als Veranstalter in ihrem Festzelt verboten. Den anderen Zeltbetreibern und SchaustellerInnen legten sie nahe, das Lied ebenfalls nicht zu spielen. Zu diesem Thema haben wir heute einen prominenten Gast im Podcast, die Autorin und Kolumnistin Jagoda Marinic. Erstmal schönen guten Tag nach München.
Einen schönen guten Tag.
Würzburg und Düsseldorf ziehen den Stecker aus den Lautsprechern. Kein Laila-Gegröhle auf ihren Volks- und Schützenfesten. Ist das ein klassischer Fall von Cancel Culture?
Das habe ich auch erst gedacht. Also ich habe auch erst gedacht, wieso verbieten die jetzt Lieder? Also da wäre ich als Schriftstellerin auch wirklich dagegen. Und ich dachte auch, so wie es erzählt wurde, dass dann eben Herr Buschmann auf Twitter gesagt hat, da geht es um ein hohes Gut, um die Kunstfreiheit. Und da war ich auch im ersten Moment alarmiert, habe mich dann aber schlau gemacht. Und es gab ja kein Verbot in dem Sinn. Es hat ja niemand gesagt, diese Songs sollen nicht gespielt werden, sondern die Stadt hat als Veranstalterin sich überlegt, welche Musik sie haben möchte auf ihrem Volksfest und hat die Betreiber, die sie engagiert hat, eben gebeten, eine bestimmte Playlist zu machen. Das ist kein ungewöhnlicher Vorgang. Also ich veranstalte selber, man wählt Lieder aus, man überlegt sich, was findet man gut. Und in dem Fall fand ich eher, Moment mal, eigentlich ist es doch freier Markt. Also wenn die Stadt jetzt sagt, wir haben keine Lust auf einen Ballermann-Song, ist ja jetzt auch nicht sozusagen die hohe Kunst, die da verteidigt wird, wobei man auch niedrige Kunst verteidigen darf. Aber sie haben es ja nicht verboten, sondern nur gesagt, es gibt bessere Lieder auf dem Markt und wir wollen auf dem Volksfest, das wir mitfinanzieren in dem Zelt, andere Musik laufen haben. Sehe ich jetzt nicht als Problem der Kunstfreiheit und sehe auch die Verbotsrhetorik kritisch.
Nun lässt sich über Geschmack bekanntlich streiten, über die Qualität des Songs. Wir sollten uns aber trotzdem mit dem Titel beschäftigen. Können Sie diesen Gedanken noch mal ein bisschen mehr ausführen?
Naja, was heißt Qualität? Also ich finde tatsächlich interessant, dass jetzt nach Corona diese Verballermannisierung in der Musikindustrie stattfindet. Also das sind ja eigentlich Songs, die, wie sie schon heißen, Ballermann Schlager sind und plötzlich sind die in den Top Ten der Charts. Ist ja nicht nur Laila, wir haben ja noch einen Song, glaube ich, Dichter fliegen oder so, Dicht fliegen, keine Ahnung. Natürlich verstehe ich, dass man nach Corona das Bedürfnis hat zu feiern. Es haben ja ganz viele Menschen gedacht, wann ja, wenn diese Pandemie vorbei ist, wird es vielleicht zugehen wie nach der spanischen Grippe damals. Da gab es auch, sagen wir mal, muntere Feste und hedonistische Atmosphäre und viele haben sich darauf gefreut. Und insofern ist ja dieses Bedürfnis zu feiern und egal wie, man muss auch nicht auf hohem Niveau feiern. Aber hier geht es tatsächlich darum, dass einfach der Moment entstanden ist, dass eine Stadt lieber mit anderer Musik feiern möchte. Und da genau hinzusehen und zu sagen, warum ist das Lied vielleicht, obwohl es in den Charts ist, obwohl es Nummer eins ist, also es gibt ja kein Verbot, jeder, der es hören will, kann es hören, muss aber nicht engagiert werden zu hören. Und mein Gott, was hat man da? Da hat man eine Atmosphäre von zwei Männern, die tuscheln, dass es da eine Prostituierte gibt, die sei schöner, jünger, geiler. Ne? Das ist eine eben käufliche Frau, über die Männer sich verständigen, wie sie haben wollen. Also es geht natürlich in dem Song um diese Atmosphäre, Männer tuscheln über den weiblichen Körper, über den käuflichen weiblichen Körper. Männer meinen sich irgendwie nur entspannen zu können, wenn die Musik so ist, dass sie sich den männlichen Blick abfeiern können und die männliche Lust wieder in den Mittelpunkt stellen. Und ich denke, ja, nach der Pandemie, das heißt aber auch in einer Zeit, in der jetzt eine Statistik rauskam, dass die Pandemie Frauen um eine Generation zurückgeworfen hat. Also dass Frauen jetzt vielleicht auch anders sagen, sorry, wir haben keine Lust auf ein Lied, wo ihr dann im nächsten Schritt, nachdem wir uns ökonomisch zurückgeworfen sehen, jetzt auch noch zusehen, wie man sozusagen wieder in so eine Ballermann-Party-Stimmung kommt, in der Männer nichts Geileres zu tun haben, als jünger, geiler, schöner über Frauen zu reden. Und ich glaube, das ist schon auch legitim, da mal zu sagen, es nervt.
Das heißt, auch das ist ja keine unumstrittene These, dass die Pandemie in vielerlei Hinsicht einen Rollback gebracht hat im Geschlechterverhältnis. Das ist eine These, die Sie auf jeden Fall unterschreiben würden, dass das so ist.
Naja, das ist ja keine These in dem Sinn, sondern es sind erstmal Zahlen und Statistiken. Also es gibt ja Gleichstellungsberichte, da gibt es eben Institute wie zum Beispiel jetzt im Wirtschaftsforum in Davos, die würde ich jetzt nicht als extrem frauenfreundlich bezeichnen, da sind ja vor allem auch Männer unterwegs. Und selbst die haben jetzt im neuen Gender Gap Report 2022 festgestellt, dass sich die Lücke wieder geweitet hat. Das heißt, als man dort 2018 diesen Report präsentierte, sagte man, Frauen werden in 108 Jahren Männern gleichgestellt sein. Jetzt, nach der Pandemie, heißt es, Frauen werden in 132 Jahren Männern gleichgestellt sein. Das ist eine ganze Generation, die wir verloren haben aufgrund von zwei Jahren Pandemie, weil, und auch das ist erforscht durch Institute, Frauen, dadurch, dass sie oft in Nebenjobs oder eben Teilzeitjobs arbeiten, als erste gekündigt werden, Frauen aus familiären Gründen zurückstecken, um die Care-Arbeit zu machen. Also diese 32 Jahre sind Fakt. Und wenn es jetzt einen Aufschrei gibt, und deswegen finde ich die Debatte ja doch interessant, weil man redet über dieses banale Lied und da gibt es nicht viel zu sagen. Es wurde nicht verboten, es ist inhaltlich albern, es ist musikalisch nicht groß der Rede wert. Aber das, was wir jetzt daraus machen und wie wir darüber reden, das thematisiert gesellschaftlich sehr wichtige Dinge. Nämlich, was wollen wir eigentlich dagegen tun, dass die Pandemie eine ganze Generation Geschlechterkampf zurückgeworfen hat und dass Männer jetzt trotzdem, obwohl sie ja profitiert haben nach der Pandemie statistisch, irgendwie meinen, die ganze Partylaune muss man abnicken, wenn es Lieder sind, die eben nur davon reden, dass die Frau das Sexualobjekt ist.
Das ist ja das Argument, was jetzt vielfach genannt wird. Nach der Pandemie mal wieder so richtig feiern. Ist das nicht auch ein legitimer Wunsch?
Den hat ja auch niemand abgestritten. Also es geht ja jetzt um eine Debatte, die sich entsponnen hat entlang von dem Lied. Und davon, dass es nicht verboten wurde. Und der Wunsch zu feiern, ich sag's mal, vielleicht werde ich jetzt auch mal wirklich ein bisschen arrogant, was man ja nie will öffentlich. Aber ich habe mal mit einem Mann gefeiert tatsächlich, in so einer Ballermann-Stimmung. Wir waren nicht gefeiert, sondern wir waren unterwegs irgendwo in österreichischen Dörfern und da war auch so Ballermann-Musik. Und ich habe tatsächlich getanzt und er wollte nicht tanzen. Und als ich gesagt habe, komm doch alle tanzen, tanz mit, hat er gesagt, no, I don't feel like dancing because I have standards. Und ich finde, man kann auch mal fragen, erstens stehen da nicht alle Männer auf so Songs, zweitens brauchen nicht alle Männer, um zu feiern, Lieder, die Frauen zum Objekt machen und objektifizieren und auch diese ganze Stimmung in dem Lied, natürlich hört man gar nicht oft auf die Lyrics, es geht ja mehr um diese Pump-Stimmung, die man so hat und mich stört nicht das Feiern, sollen die Leute feiern, wie sie wollen, aber Vielleicht frage ich doch aus so einer Gesellschaftsanalyse und Gesellschaftsbeobachtung heraus, ob wir nicht auch eine Art zu feiern haben, die uns was anderes bietet, die uns vielleicht eine andere Art der Entladung bietet, als nur darüber, dass Männer jetzt Ballermann-Songs hören wollen und Frauen sich dem anschließen und alle plötzlich vergessen, worum es geht. Ja, ich will jetzt überhaupt nicht sagen, dass es ums Feiern geht, sondern wir reden ja eigentlich über eine Debatte über die Geschlechter, die sich an so einem Song entspinnen. Und ja, wenn man mich fragt, ob Deutschland jetzt Ballermann-Songs in den Top Ten haben soll, dann wünsche ich Deutschland Besseres.
Abschließend, Frau Marinitsch, was können wir denn jetzt lernen aus dieser Debatte, die ja so richtig erst angerollt ist in den letzten Tagen? Und das ist jetzt ja auch in unserem Gespräch deutlich geworden, die einfach weit über diesen Song hinausweist.
Ja, ich glaube, was wir lernen ist, das sind diese hochsensiblen gesellschaftlichen Themen. Also sofort kommen die üblichen Polarisierungen. Da ist ein Song, eine Stadt will aber andere Songs. Ich finde, das ist erstmal die freie Marktwirtschaft, sich für bessere Songs zu entscheiden aus deren Sicht. Und da schon mal so ein Stoppschild einzuführen, zu sagen, jetzt gucken wir mal genau hin, gab es da ein Verbot, was ist da passiert? Und dann beginnt ja auch so diese Diskursdynamik. Und da dann wirklich zu bemerken, okay, da scheinen jetzt schon wieder die alten Gräben aufzugehen, dass Männer keine Lust haben, sofort als sexistisch bezeichnet zu werden. Es gab ja auch den Fall, dass die Junge Union dann sofort dieses Lied spielen wollte. Und dann vielleicht auch mal zu fragen, wenn ihr als Junge Union gerade mit dem Lied gemeinsam feiern wollt und ihr wisst, ihr habt ein Frauenproblem, ihr wisst, bei euch sind nicht viele Frauen dabei, wollt ihr vielleicht mal gucken, ob es Lieder gibt, die alle cool finden, die Frauen irgendwie anders betrachten. Man hat schon manchmal das Gefühl, das ist auch so ein bisschen so eine Art, diese MeToo-Debatte, dass Frauen eben durch diesen Diskurs auch eine gewisse Dominanz im Diskurs bekommen haben, dass da so ein Rollback passiert, so wenn die CDU jetzt schon akzeptieren muss, dass sogar der alte weiße Mann Friedrich Merz die Frauenquote einführen will, dann kommen die jungen Männer und sagen, nö, dann hören wir aber Leila und hören wir halt die Ballermann-Songs, so als hätte man irgendwie Angst vor der denkenden Frau. Also da sind so viele Themen, die mich interessieren und dann natürlich auch so die Erotik. Wie können wir denn eigentlich umgehen miteinander? Also warum wird es immer so schnell sexistisch? Warum wird es so schnell ordinär? Warum gibt es kein schönes Spiel der Geschlechter? Warum fühlen sich Männer so schnell auf den Fuß getreten? Warum scheint für manche die Linie zwischen sexuellem Übergriff, zwischen Sexismus und Erotik nicht klar? Also vielleicht müssen wir da noch mal viel klarer miteinander reden als Gesellschaft, weil auf Erotik sollten wir nicht verzichten. Ich glaube, das ist etwas, was zwischen Mann und Frau wichtig ist, zwischen für uns als Gesellschaft, als Feiern für die Lebendigkeit. Aber ich glaube wirklich nicht, dass Ballermann-Lieder uns da irgendwie weiterbringen, wobei man ja sagen muss, die Debatte um diesen Song und dieser etwas unglückliche Schritt der Stadt, das jetzt so unglücklich zu kommunizieren oder kommunizieren zu wissen, bietet immerhin Anlass, dass wir darüber reden. Weil diese Fokussierung auf Äußerlichkeiten bei Frauen, gerade nach so einer Pandemie, ne, dann hat man uns zurückgeworfen, wieder mehr in die Küchen, dann bitte nochmal sexistische Songs. Und wo ist eigentlich die Frau in den nächsten 30 Jahren, wenn wir jetzt schon 30 Jahre nachholen müssen? Also ich glaube, man kann da auch ein bisschen Spielverderber sein wollen mit so einem Song.
Jagoda Marinitsch, Autorin, Kolumnistin, Schriftstellerin, Dramatikerin, habe ich was vergessen?
Podcasterin.
Podcasterin, genau, da war doch was. Sie haben Ihren eigenen Podcast auch, haben Sie mir vorher erzählt im Gespräch.
In meinem Podcast geht es um Freiheit, interessanterweise, auch um viel feministische Fragen, auch um die Fragen der, ja, alle großen Freiheitsfragen mit verschiedenen Menschen wie Gerhard Baum, Siri Hustvedt, Danger Dan, also ich eruiere dieses hochsensible Feld, das wir gerade bespielen.
Damit vielen Dank nach München und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Danke nach Köln. Ja, tschüss.
Das war der Tag, das war auch die Woche im Deutschlandfunk-Podcast. Einen kleinen Programmtipp habe ich noch zum Schluss. Am kommenden Montag, am 18. Juli, beginnen wir hier im Podcast der Tag unsere 10-teilige Reihe über vergessene Nachrichten. Das Sterben der Schmetterlinge zum Beispiel oder Jugendliche, die ihre Eltern pflegen. Das sind nur 2 von 10 sehr spannenden, sehr wichtigen, aber bisher wenig beachteten Themen. Montag, 17 Uhr, geht's los. Stay tuned. Tschüss und schönes Wochenende, sagt Barbara Schmidt-Matern.